Und er sagte eben, wenn ich daran scheitere, wenn ich das nicht schaffe, das zu beenden, diese Pornografienutzung, dann ja, bringe ich mich um. Das heißt, da hatte man zum einen schon mal einen sehr existenziellen Konflikt und einen großen Veränderungswunsch. Geht die Dramaturgie im Grunde so, dass du eben einen Helden, eine Heldin hast, die einen schweren Konflikt in ihrem Leben hat und versucht, diesen Konflikt zu bewältigen.
Reporter Insights – Einblicke in große Recherchen. Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule Reutlingen.
Herzlich willkommen zur neuen Folge Reporter Insights. Mein Name ist Philipp Bahnsdorf, ich bin freier Journalist und Teil des aktuellen Jahrgangs hier an der Reportageschule in Reutlingen. Heute geht es um einen sehr persönlichen Konflikt, nämlich darum, ob ein Mensch seine Sexualität ein Leben lang unterdrücken kann. Dazu hat nämlich Heike Faller einen Text geschrieben. Sie ist Autorin beim Zeitmagazin und hat schon mehrere Preise gewonnen, unter anderem den Henry-Nannen-Preis für ihren Text Der Getriebene. Der ist schon 2012 erschienen und darin begleitet Heike einen pädophilen Mann bei seiner Therapie. Der Mann heißt im Text Jonas und ist damals 27 Jahre alt. Er hat nie selbst ein Kind angefasst, das ist ihm sehr wichtig, aber er konsumiert Kinderpornos, also Bilder und Videos von Missbrauch an Jungen vor der Pubertät. In der Therapie an der Berliner Charité wollte Jonas dann lernen, darauf zu verzichten, und Heike hat ihn bei diesem Versuch begleitet und darüber geschrieben. Und wie sie das gemacht hat, darüber habe ich mit ihr geredet. Hallo Heike.
Hi.
Hi, na du sitzt jetzt in Berlin, oder? In deiner Wohnung? Jetzt
ja,
ist es
genau.
Ja remote.
Ich sitze in Berlin in meiner Wohnung, genau.
Genau, ja. Ich sitze hier in Reutlingen wieder, in der Reportageschule. Wir können ja gleich mal anfangen. Ich habe ja deinen Text gelesen. Als erstes habe ich mich gefragt, jemand, der pädophil ist, das ist ja was, was Leute, also es ist ja ganz viel gesellschaftlicher Ächtung belegt und mit ganz viel Scham. Wie hast du das gemacht, so einen Protagonisten zu finden?
Der Protagonist entstammt ja dem Therapieprogramm der Charité, kein Täter werden heißt es. Und ich hatte bei denen angerufen und eben erklärt, dass ich eine Langzeitreportage machen will und jemanden brauche, der in dem Therapieprogramm ist, der bereit ist, darüber zu sprechen und der auch schon die ersten Schritte hinter sich hat, also wo man halbwegs sicher sein konnte, dass der nicht abbricht und hoffentlich vielleicht sogar eine gute Wendung nimmt. Und der Pressesprecher der Charité hatte mir dann den Jonas vorgestellt. Und ja, das war der erste Protagonist sozusagen, mit dem ich geredet habe. Und das wurde dann auch der Protagonist.
Ja, und wie kamst du überhaupt auf die Idee, über so ein Thema zu schreiben?
Das waren eigentlich zwei Sachen. Das eine war, ich sah eine Zeitungsmeldung über dieses Therapieprogramm. Das war da schon 1, 2, 3 Jahre alt. Es gab auch schon kurze Geschichten drüber und ich fand das einfach faszinierend. Überhaupt die Vorstellung, dass man mit therapeutischen Mitteln etwas so tiefgreifendes wie eine sexuelle Vorliebe für Kinder oder Jugendliche heilen kann oder kontrollieren kann. Ich konnte mir das gar nicht richtig vorstellen, wie das gehen soll. Und zum Zweiten hatte ich mir schon lange vorgenommen, meine Langzeitreportage zu schreiben nach dem Muster der klassischen Heldenreise. Man liest das heute ziemlich oft in deutschen Reportagen, aber vor 10, 12 Jahren war das tatsächlich noch deutlich seltener. Das ist so eine Form, die vor allem in den USA sehr bekannt war und sehr häufig gemacht wurde, in Deutschland irgendwie kaum. Und ich hatte mir das einfach vorgenommen, weil ich las das immer unheimlich gerne und fand es unheimlich, ja, also spannend halt zu lesen. Fand, dass in deutschen Reportagen häufig Spannung fehlte und hatte mir eben vorgenommen, so die Augen offen zu halten nach einem möglichen Protagonisten. Und dann las ich von dem Therapieprogramm und dachte, das könnte richtig gut passen, weil das ein sehr existenzieller Konflikt ist.
Ja, vielleicht ganz kurz, bevor wir in die Geschichte weiter einsteigen. Was ist denn eine Heldenreise? Kannst du das ganz kurz erläutern?
Genau, eine Heldenreise ist eine Geschichte oder ein Film oder auch eine Kurzgeschichte oder eben auch eine Reportage, die nach einer ganz klassischen Dramaturgie funktioniert. Und zwar geht die Dramaturgie im Grunde so, dass du eben einen Helden, eine Heldin hast, die einen schweren Konflikt in ihrem Leben hat und versucht, diesen Konflikt zu bewältigen. Und im Zuge dieser Bewältigung, also nach der klassischen Heldenreisedramaturgie, scheitert die Figur erst, verändert sich über das Scheitern selbst. Ich versuche gerade zu rekonstruieren. Ja. Ist auch schon eine Zeit lang her, dass ich mich mit der Theorie beschäftigt habe. Also scheitert, akzeptiert dann ihre eigene Unzulänglichkeit, glaube ich, und über diese Selbstakzeptanz findet die Figur dann einen neuen Weg, mit dem Konflikt umzugehen. Das ist dann in Filmen, glaube ich, der sogenannte Plot Point 2, und bewältigt dann den Konflikt auf eine bestimmte Art und Weise. Aber Teil der Bewältigung in der klassischen Heldenreise ist meines Wissens auch die Akzeptanz, nicht des Konflikts, sondern ich glaube so eine Art Selbstakzeptanz. Also das Überwinden von etwas, erstmal durch Anerkennung von etwas.
Verstehe. Kannst du denn dann nochmal versuchen, diese Schritte in dem Leben von dem Jonas, was du, oder in dem Ausschnitt seines Lebens, den du beschrieben hast, dass du das so ihn nochmal diese Heldenreise nacherzählen kannst? Anhand seiner Person, also einfach wie seine Therapie verlaufen ist?
Ja, absolut. Die Therapie beginnt eben damit, dass man sich bewirbt. Dann muss man so einen Fragebogen ausfüllen, um überhaupt herauszufinden, ob man überhaupt pädophil ist. Es gibt auch Leute, die Kinder aus Machtmissbrauchsgründen missbrauchen, aber nicht, weil sie ursächlich Kinder sozusagen attraktiv finden. Also das hatte er gemacht. Er hatte schon davor einen Therapieversuch gemacht bei einer nicht spezialisierten Therapeutin, die ihm nicht helfen konnte. Und dann wurde er aufgenommen und für ihn war es eben sozusagen seine letzte Hoffnung. Er hat gesagt, wenn er scheitert, wenn er weiterhin es nicht schafft. Bei ihm ging es darum, dass er Missbrauchsdarstellungen, also sogenannte Kinderpornografie, genutzt hat. Und das wollte er nicht länger tun. Und er sagte eben, wenn ich daran scheitere, wenn ich das nicht schaffe, das zu beenden, diese Pornografienutzung, dann ja, bringe ich mich um. Das heißt, da hatte man zum einen schon mal einen sehr existenziellen Konflikt und einen großen Veränderungswunsch. Dann in der Therapie ist der erste Schritt, dass man eine Gruppe von Menschen trifft, die auch das Problem haben. Und er dann eben recht bald feststellt, es sind ganz normale Menschen, keine Monster. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt in der pädophilen Therapie und wahrscheinlich auch in anderen Therapien. Das ist eben die Selbstakzeptanz. In dem Moment, wo du dich als Monster begreifst, als pädophiler Mann, weil du denkst, okay, bin ich so wie der Heidemörder oder so, ja, kannst du das eigentlich nicht akzeptieren, dann spaltest du das ab. Und wenn du es abspaltest, dann kannst du keine Kontrolle darüber gewinnen. Also dann ist es so, ja, ich weiß nicht, was mit mir los war. Ja. Ich war betrunken. Also du musst es erst anerkennen. Also das gilt, glaube ich, für so ziemlich alle Probleme im Leben. Ja. Man muss es erst anerkennen und die Verantwortung übernehmen, dass man überhaupt damit umgehen kann. Und zu dieser Anerkennung gehört auch eben die Selbstakzeptanz. Und diese Selbstakzeptanz erfahren diese Männer in dieser Gruppe, wo sie feststellen, sind ganz normale Menschen.
Und so. Aber also es selbst annehmen, ohne sich das vorzuwerfen, sozusagen, ne? Ja, genau. Das ist ja sozusagen, also wenn die ganze Umwelt einem das vorwirft oder man damit rechnet, dass sie es tun würde, wenn sie es wüsste,
ja,
ist das ja nicht mal eben so gemacht, diesen Vorwurf nicht dann auch an sich selbst zu richten, oder?
Ja. Ist ja irgendwie. Ich glaube, die meisten, also.
Psychische Extremsituation.
Absolut. Also Jonas hatte sich das sein Leben lang gefragt, ne, wenn er von irgendeinem Mordfall an einem Kind las zum Beispiel, dass missbraucht worden war, bin ich so wie der, ja, bin ich auch so ein Monster. Und in der Gruppe, so habe ich es in Erinnerung, lernt er dann halt einfach Männer kennen, ja, die eben sich auch darum bemühen, ein Leben zu führen, ohne Kindern zu schaden, wo er einfach so feststellt, es sind Menschen mit allen möglichen Eigenschaften, die versuchen, Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, so im Spiegel der anderen kann man dann auch erkennen, dass man selbst eben auch kein Monster ist. Und das ist eben, um bald wieder auf die Heldenreise zurückzukommen, nur da ist erstmal um sozusagen die Akzeptanz des Problems. Und das ist dann wahrscheinlich der Plot Point 1 in dieser klassischen Dramaturgie. Erst wenn ich das erkennen kann, kann ich überhaupt erst anfangen und hoffen, damit umzugehen. Durch die Akzeptanz findet dann, also dann haben die Leute weniger Selbsthass. Und häufig erfolgt ja diese Art von Kompensationsverhalten, also Pornografienutzung, eben auch, weil es den Leuten einfach sehr, sehr schlecht geht. Ja. Das heißt, dadurch, dass man weniger Selbsthass hat, eine Peer Group hat, mit der man sich austauschen kann, überhaupt darüber sprechen kann, ist die Hoffnung, dass die Pornografienutzung sinkt. Und so war es bei Jonas auch, der war sehr motiviert, hat es ein paar Wochen durchgehalten, dann hatte er einen Rückfall gehabt und dann hat er tatsächlich auch angefangen, sich ein Hormonmedikament verschreiben zu lassen und dann ging es ihm noch mal deutlich besser, weil einfach diese quälenden Gedanken weg waren. Und ja, das ist, glaube ich, so das erste Drittel der Heldenreise.
Ja, Moment. Und dieses Medikament, das kann man einfach nehmen und dann hat man dieses Verlangen nicht mehr, oder was? Kannst du das ein bisschen erläutern?
Genau, das ist so die sogenannte chemische Kastration. Das ist so ein Hormonblocker, das blockiert Testosteron auf irgendeine Art. Und dann sinkt sozusagen das sexuelle Verlangen sehr stark. Da gibt es ein mittelschweres und ein ganz schweres. Und er hatte jetzt dann erst dieses mittelschwere genommen und das hat ganz gut geholfen.
Und okay, aber ich meine, das ist ja auch, also das tötet dann einfach das sexuelle Verlangen ab. Ich meine, das ist ja auch,
ja,
also natürlich in seinem Zusammenhang versteht man die Gründe, aber das ist ja auch eine extreme Maßnahme, oder?
Absolut, ja. Genau, also es tötet das sexuelle Verlangen wohl nicht zu 100%ig ab, aber einfach weitgehend. Und es war eine extreme Maßnahme und er musste dann eben leider damit aufhören, nach einigen Jahren, also nach Beendigung meines Textes, weil er eben Osteoporose davon bekam.
Ah, okay, verstehe. Aber es ist, also die Therapie war letztlich dann für ihn erfolgreich?
Die war zunächst erfolgreich. Also er hatte eben die Selbstakzeptanz, es ging ihm besser, er konnte sich besser kontrollieren, aber er brauchte auch das Medikament. Was jetzt eigentlich nicht so ganz klassische Heldenreise ist, ne? In der ganz klassischen Heldenreise schaffst du das aus dir heraus. Und ist dann auch bis zum Ende der Therapie, die dauerte ein Jahr, hat er das dann geschafft, also keine Missbrauchsdarstellungen mehr zu benutzen. Und beim Ende meines Artikels auch. Und dann hatte ich ihn nochmal einige Zeit später getroffen. Da hatte er das Medikament abgesetzt und benutzte wieder Missbrauchsdarstellungen.
Ah, okay.
Das war dann nach Beendigung meines Textes, ne? Und ja, so dass man eigentlich sagen muss, die klassische Heldenreise ist nicht aufgegangen.
Aber mal abgesehen von diesem Heldenreisethema, wie war das denn für dich, so über jemanden zu schreiben, der halt Kinderpornos konsumiert?
Also zunächst mal ist es so, muss man vielleicht dazu sagen, dass wenn jemand Kinderpornografie abruft im Internet, geschieht es nicht gegen Geld. Das heißt, man schafft damit keinen Markt. Das haben mir mehrere Leute bestätigt. Man benutzt etwas, so habe ich es verstanden, was sowieso da ist. Das heißt, man kann wohl hoffen, dass wenn man es benutzt, dass es eben nicht so ist, dass Kinder wegen der Nutzung zu Schaden kommen. Das heißt, es gibt diese Missbrauchsdarstellung sowieso, dass das, was sehr Schreckliches ist, war in der Geschichte sozusagen eingepreist. Ich habe mir solche Darstellungen nicht angeguckt. Ich habe mir das auch nicht vorgestellt. Meine Identifikation in der Geschichte war einfach mit einem Menschen, der ja seinerseits eine ganz schwere, kann man sagen, Krankheit hat und etwas macht, was gar nicht so viele schaffen, nämlich zu versuchen, Verantwortung zu übernehmen, damit gut umzugehen. Also ich hatte da halt, ich glaube, der Respekt vor ihm überwog alles andere.
Ja, denn da schreibst du ja auch, er hat sich ja nie selber an Kindern vergangen und das ist ihm ja auch total wichtig. Ne? Das ist diese Grenze nicht zu überschreiten, obwohl er, wenn ich das so richtig verstanden habe, ja schon das Verlangen hätte, oder?
Ja, genau. Also er hat wohl eher das Verlangen gehabt, das mit Kindern. Also das ist, muss man sich dann, so habe ich es verstanden, eher vorstellen, wie das dann auch bei Leuten ist, die auf Erwachsene orientiert sind. Die verlieben sich einfach in Kinder, ne? Oder in ein bestimmtes Kind. Und es ist wohl eher der Ausnahmefall, also dass jemand mit so einer Neigung sich überhaupt vergeht, weil die meisten Leute ja schon ein Gefühl dafür haben, wie schrecklich das für die Kinder ist, ne? Das heißt, das Verlangen ist dann häufig eher so einen besonderen Freund, also kindlichen Freund im Leben zu haben, in der Nähe von Kindern zu sein. Ich glaube, das Verlangen, so habe ich es verstanden, ist jetzt gar nicht in erster Linie, also auf gar keinen Fall ein Kind zu vergewaltigen, ne? Das ist nochmal eine Sonderform von, also um ein Kind zu vergewaltigen und Schlimmeres, so habe ich es verstanden, musst du nicht nur pädophil sein, sondern da brauchst du auch noch eine Empathiestörung und alles mögliche andere.
Verstehe, ja. Ich fand es also sehr, sehr ergreifend in dem Text, wie du seinen Kampf darum beschreibst, das seiner Familie mitzuteilen, die er ja eigentlich sehr gerne mag, aber das hat er ja denen sehr lange verheimlicht. Willst du das vielleicht nochmal erzählen, was das so für ihn bedeutet hat und wie er damit umgegangen ist?
Ja, genau, das war auch so eine Aufgabe in der Therapie, dass man sich Vertraute schafft, möglichst eben eine Familie, um nicht mehr seine eigene Familie, Herkunftsfamilie, um nicht mehr so einsam auch damit zu sein, ne? Und er hatte dann mit seiner Schwester sagen wollen, die damals auch so Ende 20 war, die blöderweise auch noch zwei Kinder hatte. Die waren damals noch sehr klein, also zwei kleine Jungs auch noch, ne? Und hat sich große, große Sorgen gemacht, dass seine Schwester, mit der er sehr eng war, ihn sozusagen verstößt oder wenn er ihr das sagt. Und ein Mensch, der sozusagen sowieso sehr einsam im Leben war, für ihn war das natürlich wahnsinnig existenziell. Vielleicht hat er den großen Wunsch gehabt, endlich als der, der er ist, gesehen und auch akzeptiert zu werden von seiner Schwester. Und es war dann eben so, dass er sich da ewig lange drauf vorbereitet hatte, es mehrfach auch versucht hat, es ihr am Telefon zu sagen, dann wieder abgebrochen hatte und sich dann irgendwann mich auch immer wieder fragte, wie würdest du das aufnehmen, wenn dir das jemand sagen würde? Also immer wieder auch versucht hat, sich zurückzuversichern. Und dann hatte er die Schwester eben getroffen, oder hat sich mit ihr verabredet zum Spaziergang irgendwo in Deutschland, um ihr das zu sagen. Und da bin ich dann mit ihm hingefahren. Also auf der Zugfahrt war ich dann live dabei und habe eben sozusagen live seine Nervosität mitbekommen und aufgeschrieben. Und dann ist er alleine zur Schwester gefahren und hat mir dann am Abend, glaube ich, eine SMS geschickt, dass alles gut gelaufen war. Und ich habe die Schwester dann auch später kennengelernt. Die war dann auch eingeladen. Also er war inkognito beim Nannenpreis, als ich den bekam, und die Schwester war auch eingeladen. Und die Familie, ich habe dann auch die Eltern noch danach kennengelernt, denen hat das auch erzählt. Und es war eine sehr, sehr nette Familie, ne? Die haben ihn nach Kräften unterstützt und akzeptiert. Also wirklich sehr, sehr nette Menschen. Und genau, die habe ich dann auch kennengelernt. Die waren dann auch so, das waren jetzt auch so ganz klassische Zeitleser, so eine Bildungsbürgerfamilie. Wirklich nette Leute. Und für die war das auch was Besonderes, ne, dass ihr Sohn auf so eine Weise halt porträtiert wird, eben nicht als Monster.
Ja, und er war inkognito beim Nannenpreis, bei der Preisverleihung ja, dabei. Sehr, sehr, sehr abgefahren. Aber was mich doch nochmal interessieren würde, wie hast du ihn denn davon überzeugt, da überhaupt mitzumachen? Denn er hat ja, als würde man jetzt erst denken, er hat ja extrem viel zu verlieren, ne? Er muss ja super genau aufpassen, wem erzähle ich jetzt was und so. Ich schätze mal, es wird ja ganz wichtig sein, der ist ja, die ganze Zeit muss er irgendwie wahrscheinlich lügen oder sowas oder sich irgendwelche Sachen ausdenken. Wie hast du ihn davon überzeugt, jetzt da bei so einer Veröffentlichung mitzumachen?
Ich glaube, der Pressesprecher hatte halt rumgefragt, ne, hatte dann wohl 1, 2, 3 Kandidaten, hat den mir dann vorgestellt. Das heißt, er war grundsätzlich schon mal bereit, mit Presse zu sprechen. Ich kannte ja auch seinen Namen lange nicht. Das heißt, es wäre jetzt auch schwierig gewesen. Ich kannte wirklich nicht seinen Namen, weder Vor- noch Nachname. Das war ein Pseudonym, das er verwendet hat. Das heißt, da hatte er jetzt nicht so richtig, musste er jetzt keine Sorge haben, ja, dass ich da irgendwas mache. Und Er hatte grundsätzlich, war er interessiert zu sprechen, und für ihn war das auch so eine total wichtige Spiegelung. Da ist eine Reporterin, also Stellvertreterin der Gesellschaft, und die findet mich wert, dass man über mich schreibt. Die sagt sogar, ich sei auf eine Art ein Held, und bewundert es auf eine Art sogar. Das heißt, für ihn war das so eine ganz wichtige Spiegelung in diesem Thema, bin ich ein Monster oder nicht? Und zu sehen, das kann jemand akzeptieren und das ist sogar ein Artikel im großen Text wert, war für ihn, glaube ich, eher wohltuend.
Verstehe, also es ging ihm auch um Anerkennung, sowas, ne?
Ja, also Anerkennung, oder jetzt nicht in so einem Sinne von, wie toll bin ich, ne? Aber Anerkennung so im Sinne von, ich bin nicht so ein schrecklicher Mensch, wie ich das insgeheim von mir glaube.
Ja, nee, das war ja ein sehr, warte mal, ich guck mal ganz kurz, ob ich das Zitat hier auf die Schnelle finde. Ja, ich fand so einen Satz von dir, den du geschrieben hast, der ist bei mir besonders hängen geblieben. Ich habe mir mal rausgeschrieben, keiner darf je von dem Kampf erfahren, den er führen muss, solange er lebt. Das hat mich irgendwie sehr, sehr ergriffen, dass er ja sozusagen, also einen ganz irgendwie super intimen Kampf irgendwie gezwungen ist zu führen in sich selbst. Und wenn er ihn gewinnt, dann erfährt es nicht mal irgendjemand, also dann erfährt es auch kaum jemand. Er erfährt irgendwie kaum Anerkennung, ne? Das ist ja irgendwie schon einfach eine extreme psychische Konstellation. Spielt das da so ein bisschen rein, dass der Artikel dann da irgendwie so ein bisschen auch so eine Form der Anerkennung war für ihn?
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, als er dann erschienen ist und dann auch den Nannenpreis gewann und so weiter. Doch, ich meine, dass er das so gesagt hat, dass das für ihn eine Art von Anerkennung ist. Doch, doch, ich denke schon, ja.
Und wie hast du das denn dann so ganz so praktisch jetzt als ein bisschen so aus journalistischer Sicht gemacht, so jemanden dann auch wirklich ausreichend zu anonymisieren? Das ist da ja ganz, ganz existenziell bei ihm dann.
Genau, also er ist unter einem anderen Vornamen erschienen. Dann habe ich Details nicht verändert, weil ich das immer so hässlich finde, dieses Sternchen, ne? Name und Details wurden verändert, weil man dann eben so denkt, naja, also keine Ahnung, vielleicht ist der 47 und nicht 37. Das heißt, das wollte ich eben nicht, weil das so das Vertrauen in die Geschichte beschädigt, und habe dann stattdessen eher abstrahiert. Also er hatte zum Beispiel ein sehr gefährliches Hobby, was wichtig war für die Geschichte, weil er immer dieses Suizid-Thema auch im Raum stand. Wenn ich es nicht schaffe, bringe ich mich um. Und mit diesem Hobby hätte er sich sehr schnell umbringen können. Und da habe ich jetzt zum Beispiel kein anderes Hobby dafür verwendet. Ich hätte ja auch schreiben können, er ist Motorradfahrer oder so. Sondern ich habe es eher abstrahiert und habe halt gesagt, er hat ein sehr gefährliches Hobby. Also ich habe Details nicht verändert, sondern ich habe sie einfach abstrahiert. Oder er hatte einen Beruf und in diesem Beruf auch noch ein ganz spezielles Feld, wo es sehr metaphorisch ist. Also aus einem ganz anderen Bereich, der sehr metaphorisch ist für seine Zwangslage. Und das war natürlich, wäre wunderbar gewesen, das erwähnen zu können. Habe ihn auch gefragt, ob ich das andeuten kann, und das wollte er dann zum Beispiel nicht, ne? Dass er natürlich, er wollte sich sicher sein, dass seine Arbeitskollegen auch nicht nur ansatzweise auf die Idee kommen. Aber sonst habe ich, glaube ich, nichts geändert. Ich glaube, die Stadt, aus der er kommt, habe ich, glaube ich, nicht geschrieben.
Ja, ich meine
genau,
nicht, ja.
Habe ich nicht geschrieben. Und ich habe dann am Ende eben die Details nochmal mit ihm besprochen. Kann ich das schreiben, kann ich jenes? Und er war dann super freigiebig auch.
Okay. Und hast du denn, wie war das denn dann nach der Veröffentlichung? Also hast du irgendwie Rückmeldung bekommen von, weiß nicht, Lesern, die begeistert waren, oder Lesern, die gesagt haben, wie können sie nur, und wie fand er selber den Text? Oder das hast du ja schon ein bisschen gesagt, aber wie war so das Echo? Hast du da was mitbekommen?
Ja, also es gab ein paar Leserbriefe von Leuten, so wie ich mich erinnere, die alle sehr gerührt waren. Also da gab es, ich erinnere mich da tatsächlich nur an positive Leserbriefe, eben von Leuten, die gesagt haben, sie hätten beim Frühstück geweint, als sie den Text gelesen haben und so. Es gab eine negative Reaktion von einem Kollegen bei der Taz, der ab und zu über Kindesmissbrauch schreibt und der das irgendwie nicht gut fand, dass man überhaupt die Täterperspektive so empathisch beleuchtet. Also das war die einzig negative Reaktion, an die ich mich erinnere.
Kannst du irgendwas dazu sagen, wie es dem Jonas heute geht? Habt ihr irgendwie noch Kontakt?
Ja, wir hatten lange danach noch Kontakt. Ich glaube, zuletzt so vor 5 Jahren. Und da war das tatsächlich so, dass er damals vor einigen Jahren eben überlegte, also er konnte einfach dieses Medikament nicht länger nehmen, hatte also immer wieder zwischendrin ja Rückfälle, sprich hat eben Missbrauchsdarstellungen genutzt. Er hat sich nicht umgebracht, also er hat halt damit gelebt, dass er das nicht dauerhaft ändern kann. Und war damals im Überlegen, auf irgendein anderes Medikament umzusteigen. Und das war so der Stand der Dinge. Ich habe dann auch noch einen zweiten Text über ihn geschrieben, als er eben rückfällig wurde. Das war dann, als es eine Pädophilie-Debatte rund um Sebastian Edati gab, den Bundestagsabgeordneten, wo man eben entsprechende Bilder auf dem Computer gefunden hatte. Und da hatte ich dann über den Rückfall geschrieben. Und das war, ist aber dann so ein hoffnungsloses Bild, ne, dass man so denkt, da kämpft jemand so einen tapferen Kampf und verträgt dann das Medikament nicht und schafft es eben, diese Darstellungen, also das nicht zu kontrollieren. Ja, das hat sowas wirklich total Hoffnungsloses, ne, weil man identifiziert sich auch mit der, also ich jedenfalls, ich kenne ihn ja mit der Person und man weiß, dass er das nicht will. Und man weiß, ich weiß ja auch, dass er das selber eklig findet. Er sieht ja, also das sind ja keine sexuellen Handlungen, wo mir eine oder mehrere Leute Spaß dran haben, die da gezeigt werden, sondern es sind einfach Gewaltdarstellungen, ja. Deshalb sollte man es auch nicht Pornografie nennen, weil es sind halt Gewaltdarstellungen, ja. Die betroffenen Kinder, also ich habe sowas nie gesehen, ich will das auch nicht sehen, aber die betroffenen Kinder, es ist eben es sind keine Sexakte, die da gezeigt werden. Und er weiß natürlich auch, er liebt ja Kinder, er mag die gerne. Er weiß natürlich auch, dass es schrecklich ist, sich ausgerechnet sowas anzuschauen für den eigenen Lustgewinn. Ich finde das selber sehr, sehr problematisch.
Ja, vielleicht ist ja schon was wert, wenn es ihm immer wieder zeitweise gelingt, oder? Darauf zu verzichten. Kann er, dass er daraus was ziehen kann, so?
Ja, also ich denke auch, ja, das ist auf jeden Fall besser, als in so eine Dauerspirale, ja, in so eine Sucht eigentlich auch reinzugeraten, ne, vor lauter Selbsthass. Ja.
Die Hürde.
Eike, wir fragen unsere Gäste immer wieder mal danach, was war die größte Hürde bei dieser Recherche? Was würdest du sagen?
Ja, die größte Hürde bei Langzeitgeschichten ist immer, dass man einfach die Person immer wieder trifft und dann irgendwie irgendwas mitkritzelt im Blog, mehr oder weniger konzentriert und dann nach 1 oder 2 Jahren so einen vollgekritzelten Blog hat, den man nicht mehr entziffern kann und sich denkt, Hilfe, Hilfe, was war da bloß? Das ist eine ganz, ganz große Hürde bei Langzeitgeschichten und die habe ich umgangen, indem ich nicht in Blöcke gekritzelt habe, sondern immer im Computer mitgeschrieben, dass ich das Zeug noch entziffern konnte. Und zweitens, weil ich eben wusste, wonach ich dramaturgisch gucke, hätte ich das nicht. Also ich habe halt geguckt nach dem Konflikt und der Auflösung des Konflikts. Ja. Und dadurch wusste ich, konnte ich viel gezielter fragen als in der Vergangenheit bei Langzeitgeschichten, wo ich dann immer so alles über alles gefragt habe. So, ja, wie läuft es denn beruflich oder so? Ich wusste also dadurch, dass ich den Konflikt, also diesen Stoff so gut, nicht den Stoff, sondern die Dramaturgieart gut kannte, wonach ich fragte, und dann waren die Gespräche immer sehr zielgerichtet.
Verstehe, also dass du einfach sehr klar dieses Heldenreise-Schema vor Augen hattest und dadurch sehr klar für dich war, was muss ich hier noch wissen, in welche Richtung muss ich noch
Das hat
fragen?
einen Riesenunterschied gemacht, ne, weil ich habe auch schon lange Zeit Reportagen gemacht oder auch schon Reportagen, die ich dann stillschweigend habe verschwinden lassen, weil ich einfach die Notizen nicht mehr lesen konnte und auch keine Lust mehr hatte, ein halbes Jahr später mich zu erinnern, ob es da jetzt geregnet hat und was. Also so, ja. Also immer im Laptop
Ja.
schreiben war für mich echt ein Durchbruch.
Der Rausschmeißer.
Eike, gibt es irgendwas, was du als Tipp anderen Journalisten mitgeben möchtest? Vielleicht auf Basis dieser Recherche oder generell aus deinem
Ja,
Journalistenleben?
tatsächlich sich mit Dramaturgie beschäftigen. Also ein Konflikt ist nicht die einzige Dramaturgie, aber früher taten es Journalisten, Journalistinnen erstaunlich wenig. Heute, glaube ich, häufig, aber es ist wahnsinnig wichtig. Also die Dramaturgie ist für mich wie so die Statik von einem Haus, ne? Und das Schönschreiben ist nachgeordnet. Und viele Geschichten, also viele Schreibblockaden rühren, glaube ich, daher, dass man nicht das weiß, in welchem Genre man eine Geschichte aufschreiben soll. Also ist es eine Ich-Geschichte, ist es eine Reportage, ist es eine Reportage mit Ich oder ist es in Wahrheit, wäre ein Interview besser? Also dass man das Genre eigentlich nicht richtig wählt und dass man in dem Genre dann die Dramaturgie nicht im Griff hat.
Kannst du vielleicht noch ein anderes Beispiel nennen? Also über die Heldenreise haben wir jetzt gesprochen. Was ist so ein anderes Klassisches, was du sagen würdest, das kann helfen, wenn man sich das mal als Beispiel vor Augen hält und daran entlang recherchiert und schreibt?
Also ich finde immer tatsächlich ja so eine übergeordnete Frage gut. Die eignet sich für Reports, die eignet sich aber auch für Reportagen. Dass man einfach im Grunde eine übergeordnete Frage in ganz vielen Facetten beantwortet. Also dass man in einer Geschichte nicht 10 Fragen beantwortet, sondern eigentlich eine, aber die sehr facettenreich beantwortet. Das ist so, glaube ich, eine Form, die sich für Porträts gut eignet, aber auch für Ich-Essays gut eignet.
Ja, also solche sehr basalen Fragen dann, die irgendwie jeden Menschen angehen, so schätze ich mal, oder?
Ja, also häufig ist es gut, so naive Fragen zu stellen, ne? Aber das hängt natürlich komplett vom Stoff ab, ne?
Ich dachte so ein bisschen, also ich verstehe, dass du diese Geschichte jetzt entlang dieses Heldenreisethemas strukturiert hast, aber gleichzeitig ein bisschen eine Frage steckt da ja auch drin, oder? Also so ein bisschen, was heißt Verantwortung übernehmen zum Beispiel, ist mir eingefallen, oder was macht einen guten Menschen aus?
Ja, noch konkreter, ne? Die Frage ist, wird er es schaffen? Und das kann man sagen, das ist ein Konflikt. Oder wie wird er es schaffen? Ja? So wird er es schaffen und wenn ja, wie? So, das ist ein Konflikt, aber es ist ja rein grammatikalisch auch einfach schlicht eine Frage. Ne? Ich unterrichte Dramaturgie auch und da sage ich immer, ja, der Konflikt ist wie eine Frage, die der Protagonist ans Leben hat. Und die klassische Frageform ist eine Frage, die der Autor oder die Autorin an die Welt stellt oder an ihren Stoff stellt.
Ja. Ich meine, es ist ja auch wichtig, so eine Struktur zu haben, damit man auch einfach als Leser Lust hat, das zu Ende zu lesen. Ne? Wenn das irgendwie so ein bisschen nebliger Text ist und man hat nicht so das Gefühl, man hat irgendwie den Faden einer Handlung, die ihn irgendwie durchzieht, dann ist es ja gerade bei so langen Texten, glaube ich, steigen dann auch viele aus.
Absolut, also so eine Frage, das ist auch wirklich wie halt so ein, eigentlich Aufhänger, kann man es auch nennen, ne? Da kann ich als Leserin entscheiden, ja, interessiert mich die Frage überhaupt? Ja, wenn sie mich halt nicht interessiert, dann muss ich auch nicht anfangen. Aber Frage ist, finde ich, also früher hat man auch mehr Texte gelesen, die hatten eher eine These, ne? Und dann bist du als Reporter damit beschäftigt, deine eigene These zu belegen. Und du weißt als Leser aber auch schon von Anfang an, was die These ist. Ja, also du gibst gar keine Neugier mehr. Und deshalb finde ich auch bei so Reports, die Frage immer besser, weil da kannst du auch neugierig auf die Antwort sein.
Heike, vielen Dank, ja? Wir sehen uns hoffentlich
bald
wieder.
Danke euch. Ja, wir sehen uns hoffentlich bald.
Genau, Grüße nach Berlin.
Grüße nach Reutling.
Das war Heike Faller und ihre Recherche über das Leben und den Kampf eines Pädophilen. Mich hat daran besonders dieser Balanceakt beeindruckt. Also einerseits klar zu benennen, dass Jonas sich Gewalt an Kindern anguckt, aber gleichzeitig, ohne das zu schmälern, ihn auch in seinem ja irgendwie sehr ehrenwerten Kampf dagegen darzustellen. Außerdem fand ich spannend zu hören, wie Heike den Stoff in diese Form Heldenreise gegossen hat. Denn einerseits ist es ja wirklich ein Kampf und eine Reise, die Jonas dadurch lebt, aber jede Geschichte ist ja auch immer eine Setzung mit Anfang und Ende. Und einfach dieser schmale Grat zwischen einerseits die Dinge so erzählen, wie sie sind und andererseits sie in eine Geschichtsform bringen, das ist einfach super spannend. Denn erst wenn man sie so zur Geschichte ordnet, kriegen ja irgendwie so sonst nackte, isolierte Fakten, die kriegen dadurch ja erst eine Bedeutung und werden irgendwie zu einer Wahrheit, die dann auch spannend ist und interessiert. So, nun aber erstmal genug philosophiert. Wenn ihr Heikes Text selber lesen wollt, guckt in die Shownotes, da steht der Link. Und damit sind wir auch schon am Ende der aktuellen Folge Reporter Insights angelangt. In 2 Wochen gibt es die nächste Folge, dann sprechen wir mit Daniel Drepper. Er hat wesentlich mitgewirkt an den Recherchen zu Rammstein und Till Lindemann und kann darüber berichten, wie die Kollegen bei den Recherchen vorgegangen sind, wie man journalistische Quellen schützt und worauf man speziell bei Verdachtsberichterstattung achten muss. Wir freuen uns, wenn ihr uns dann wieder zuhört. Bis dahin abonniert gerne unseren Podcast. Das kostet nichts und hilft uns, besser gefunden zu werden. Und wenn ihr Feedback habt, schreibt uns das sehr gerne auf Instagram. Reportageschule Reutlingen heißen wir da. Also, macht's gut, tschüss und bis bald.